Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Aber ist dir schon mal aufgefallen, dieser erste Moment ist so komisch, weil du siehst ja natürlich, wann wir aufnehmen, aber ich nicht. Und darum schaue ich immer so mit deinen Augen.
Und wenn du ach so, du wartest auf so ein Zeichen.
Ja schon, aber es ist wirklich kein Scherz. Du hast dann so ein Blitzen in den Augen. Und dann weiß ich, ja genau, so eins. Dann weiß ich, es geht los.
Vielleicht gibt es irgendeinen Podcast-Dämon, der da in mich einfährt oder so, den du willst.
So, was, Entschuldigung?
Es gibt ja für alles einen Dämon eigentlich.
Ja, ey, vielleicht ist es vielleicht so ein Podcast-Dämon.
Und apropos, hallo liebe Nachtschwärmer und willkommen zurück. Und heute geht's ja auch um Dämonen, lieber Tommy, und du entkommst dem nicht.
Oh nein, ich ahne Schlimmes.
So ist es, es ist wieder soweit.
Lass mir raten, die Astromaus Sebi spricht.
Richtig, dunkle Astrologie, die Sternzeichen und ihre Dämonen. Es geht wieder los und dieses Mal mein Sternzeichen.
Von dem ich natürlich genau weiß, welches es ist.
Davon bin ich überzeugt, aber ich werde trotzdem dein Gedächtnis auffrischen. Denn heute begeben wir uns in tiefe Gewässer, das Sternzeichen Fische. Aber worum geht's heute? Also am Anfang der Folge widmen wir uns wie immer dem zugehörigen Dämon. Mhm. Und das ist einer der wohl bekanntesten Dämonen der abendländischen Dämonologie. Belzebub.
Oh, Belzebub.
Auch genannt der Herr der Fliegen.
Oder Krampus.
Ja, das eigentlich nicht.
Nein?
Interessant ist, dass Belzebub, Luzifer, Satan oft synonym verwendet.
Genau,
das war bei der Luzifer-Folge. Er wird mit denen oft gleichgesetzt, hat aber eigentlich nichts mit denen zu tun.
Irgendwie bist du dieser Belzebub.
Ja, wir werden ja ausführlich darüber sprechen. Ich finde auch, es passt schon ganz gut. Belzebub war übrigens schon vorweg ein Wesen, das einst ein Orakelgott gewesen sein soll.
Also ein guter.
Ja, und dann zum Teufel gemacht wurde. Mhm. Aber diese Symbolik reicht über Jahrhunderte hinweg, also wir haben genug zu besprechen. Und was das Ganze.
Das wird eine 7-Stunden-Episode.
Nein, eigentlich, ich glaube, wir werden da ganz gut zügig durchgehen. Wir werden dann auch erfahren, natürlich, was das Ganze mit dem Sternzeichen Fisch zu tun hat. Fisch, übrigens, sagt dir das mal so ein.
Als Wort?
Ja, nicht als Wort, aber was denkst du, was verbindest du mit dem Sternzeichen? Verbindest du mit irgendwas? Was für Leute sind
ist das? Ist es Fisch oder Fischer?
Fischer, weil es zwei sind.
Ach so. Was verbinde ich damit? Vielleicht wendig?
Ja, kann man schon so bezeichnen, ja.
Dann schon so ein bisschen, auch du hast ein bisschen dynamisch.
Ja.
Also nein.
Geht so. Okay, aber welche Art von Menschen würdest du sagen, das sind mehr so sehr durchsetzungsstarke Menschen oder eher nicht? Oder?
Ja, es ist so schwierig. Ich weiß gar nicht, ob du das von mir weißt, aber ich habe ja sehr, sehr lange ein Hobby gehabt, nämlich Angeln.
Aber wirklich?
Nee, ich war so ein Fischereimaus. Absolut. Also wow. Aber wirklich intensiv.
Geil.
Also wirklich jeden Frühling, Sommer, Herbst ganz, ganz viel draußen unterwegs gewesen und geangelt und gewischt.
Ich sehe dich da jetzt so wie in den amerikanischen Filmen oder wie bei The Crown, wo du da in diesen seichten Gewässern bist und stehst und fischst.
Toll. Und das Lustige ist, es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Fischen und das ist der Friedfischer und Raubfischer. Schwer jetzt irgendwie was rein zu interpretieren, weil ich habe den trägen und eigentlich sehr gemütlichen Karpfen, der nur irgendwie so am Boden herumfleucht und da irgendwie Nahrung einsaugt. Und dann habe ich aber den sehr dynamischen, sehr kämpferischen Hecht oder die Forelle, die halt eher so auf Raubfang ist. Und darum tue ich mir jetzt gerade schwer, irgendwie eine Gemeinsamkeit zu finden. Weißt du, was ich meine?
Das ist sogar eine sehr gute Sache, denn das sagt schon viel aus. Wir werden am Ende der Folge, wirst du daran denken, was du gerade gesagt hast.
Weil sie sehr unterschiedlich sind in sich.
Genau, ja, so. Vielleicht kann man sie gar nicht so. Vielleicht sind sie schwer zu greifen.
Schwer zu greifen, sehr gut.
Ja, also das war schon eine gute Assoziation. Mhm. Und ich muss schon sagen, ich wäre gern mit dir mal auf so einem Fischertrip gefahren.
Wir kennen extrem gerne mal angeln.
Ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben, also keine Ahnung, ob ich darin gut bin.
Aber glaubst du, bist du so, wenn wir gemeinsam angeln gehen würden, glaubst du, wäre die Situation, weil beides ist möglich, die am Bach oder Fluss entlang gehen und immer wieder fischen. Also
so war es in meiner Vorstellung, ja.
Oder irgendwo sitzen auf einem Campingstuhl mit Bier oder Prosecco und aufs Wasser starren und nichts tun.
Wobei, jetzt, wo ich das mit dem Prosecco gehört habe, ich finde, wir könnten das vielleicht teils machen.
Geht das nicht? Okay. Ja, doch, das geht.
Ja, das wäre wieder fischig übrigens. Schau, keine Entscheidung.
okay, verstehe.
Ja, also so viel dazu. Ich freue mich drauf. Übrigens, wir müssen das mal machen. Und heute sprechen wir auch über Licht- und Schattenseiten, über spirituelle Stadien und vieles mehr. Und natürlich betrachten wir auch die helle Seite des Ganzen, den Erzengel, der dem Fischen zugeordnet wird. So viel vorweg, er ist auch ein Vermittler zwischen den Welten.
So wie du.
Genau, so wie ich. Du merkst, heute geht es schon viel um Dualität und Wandel und wir werden uns ein bisschen da reinfuchsen.
Sagen wir uns ehrlich, es geht viel um dich.
Ja, es geht heute viel um mich.
Zu Recht.
Danke, danke. Wobei, es war wirklich schwierig auch. Ich wollte nicht nur Sachen natürlich präsentieren, wo ich mich selber irgendwie wiedergefunden habe. Ich habe versucht, so gut wie möglich objektiv zu bleiben, was gar nicht so leicht war. Das ist eine etwas andere Folge, auch so finde ich, von den Sachen, die präsentiert werden. Also ich bin gespannt, was du sagst. Aber bevor wir uns heute mit Dämonen, Sternzeichen und Engel beschäftigen, gibt es jetzt mal ein richtig großes Dankeschön an Maria T. für das Abo bei Steady.
Maria, wir lieben dich.
Ja, du bist offiziell Teil unserer LieblingshörerInnen sozusagen.
Genau. Wir lernen daraus, wer Geld hinterlässt, wird unser Liebling.
Ist das nicht bei allen so?
It's true.
Es ist wirklich wahr, weil deine Unterstützung halt wirklich etwas für uns sehr Sinnvolles und Gutes fördert und fordert.
Vielen, vielen Dank.
Und wenn einer unter euch jetzt denkt, ich kann und möchte die Jungs da auch unterstützen, die Links dazu findest du in den Shownotes. Und du kannst uns mittlerweile nicht nur mit einem Abo über Steady unterstützen, sondern wenn dir lieber ist, auch so einen virtuellen Kaffee bei Buy Me a Coffee schicken, das Zeichen deiner Wertschätzung. Und ja, auch dafür sagen wir natürlich von Herzen Danke. So, Tommy, bist bereit?
Aber sowas von.
Na gut. Aber bevor wir loslegen, natürlich wie immer.
Die Triggerwarnung.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Na gut, dann beginnen wir mit dem Dämon. Belzebub. Der Herr der Fliegen. Heute starte ich gleich mit einem Zitat, und zwar aus dem Grimoire Liber Umbrarum.
Hatten wir ja schon mal.
Nein, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Aber wir hatten Grimoire schon. Wir hatten schon einige Grimoire. Dieses nicht. Bei diesem Buch handelt es sich um eine Zusammenfassung eigentlich von mehreren alten Zauberbüchern. Aber da kommt ein Zitat vor über Belzebub, das ich irgendwie ganz atmosphärisch und schön fand. Hier ist es. Und aus dem verfluchten Wind erhob sich ein Schwarm. Schwarz wie die Nacht. Ein Dämon, der Fliegen gebietet. Der Name Belzebub kommt aus dem Hebräischen und bedeutet wörtlich Herr der Fliegen, also haben wir jetzt schon öfters genannt. Dieser Name taucht erstmal in den Büchern der Könige auf, wobei er hier noch etwas anders genannt wird. Weißt du, was die Bücher der Könige sind, Tommy? Sind zwei Bücher des Alten Testaments in der Bibel und sie erzählen die Geschichte der Könige Israels und Judas von der Thronbesteigung Salomons bis zum babylonischen Exil. Dort steht, dass der König Ahasja, ich hoffe, man spricht so aus, das Fliegenorakel, den Philistergott Baal-Zebul von Ekron aufsucht. Ja. Da heißt er noch Baal-Zebul und war ein Fliegenorakel eigentlich. Das haben natürlich die israelitischen Propheten sehr missbilligt. Dieses Orakel war offenbar so eine lokale Gottheit, die über die Bewegung von Fliegen Vorhersagen und Botschaften vermittelte, insbesondere in Bezug auf Zukunft und Krankheiten. Eigentlich eine coole Sache und ich habe das vorher noch nie gehört, dass man auch über Fliegen ein Orakel betreiben kann sozusagen. Ich frage mich dann, woher kamen die ganzen Fliegen?
Extrem kreative Idee. Ja, ich glaube, in der Zeit gab es viele Fliegen.
Ah ja, fair. Ja, stimmt. Und wahrscheinlich damit
so
nehmen irgendwo.
Hygiene und so.
Daher gehen auch theologische ForscherInnen davon aus, dass der ursprüngliche Name nicht Belzebub, sondern eben, wie gerade genannt, Baal-Zebul war. Und das bedeutet eigentlich Himmelsherr, soll sozusagen auf die Orakelfähigkeiten hindeuten.
Bisschen cooler wie Herr der Fliegen.
Ja, wurde nicht ohne Grund verändert, weil, wie ich schon erwähnt habe, waren die Propheten nicht so amused darüber und haben diese Endung Zebul dann auf Zebub geändert, was eben Fliege heißt. Und das war mit großer Wahrscheinlichkeit eine Spottbezeichnung, um seine Verehrung und seine Macht ins Lächerliche zu ziehen und diesen Gott unter Anführungszeichen bei ihnen zu dämonisieren.
Ziemlich gemein.
So wurde jedenfalls aus diesem heidnischen Orakel durch theologische Umdeutungen einer der mächtigsten Dämonen der christlichen Dämonologie. Aber nicht nur dort, sondern auch im Talmud, das ist eigentlich so ein Schriftwerk des Judentums, wo die mündlichen Überlieferungen und jüdischen Gesetze und religiösen Lehren dokumentiert wurden, auch dort wird Beelzebub mehrfach erwähnt, und zwar als Fürst der Dämonen und Gegenspieler göttlicher Ordnung. Aber gehen wir ein bisschen nach vor ins Mittelalter. Dort und in der frühen Neuzeit, vor allem in Werken wie von Johann Weyers Pseudomonarchia Daemonium und dem uns mittlerweile bekannten Dictionare Infernal, das kennen wir ja schon, erscheint Beelzebub als einer der obersten Dämonen, nämlich häufig neben Luzifer, Leviathan und den Dämon Astaroth. Astaroth, ich hoffe, man spricht ihn so aus. Sei mir nicht böse, Dämon. Aber Astaroth klingt irgendwie cooler.
Oh, ja.
Aber voll. Ich glaube, es ist Astaroth.
Haben wir den schon gehabt?
Nein, der kommt noch. Ja. Wir haben schon Luzifer gehabt, wir hatten schon Leviathan, aber den noch nicht. Auch dort gilt Beelzebub als Herr über Fliegen, Täuschung, Manipulation und geistiger Korrumpierung. Mhm. Er ist ein Archetyp der geistigen und körperlichen Zersetzung. Als kurzer Einschub, gerade die Zersetzung passt gut, finde ich, zu dieser Symbolik der Fliegen, oder? Weil ein Schwarm ist ja eins und der kann dann auch täuschend als irgendeine andere Gestalt auftreten, aber er kann sich auch in seine Einzelteile zersetzen. Aber wir kommen zu der symbolischen Bedeutung der Fliegen. Aber ich fand das gleich spannend, dass durch so ein Insekt gleich so viel Symbolik übertragen wird eigentlich. Auch in Miltons Paradise Lost, auch das hatten wir bei Lucifer. Das ist das Buch, das damals 1677 erstmals veröffentlicht wurde. Für alle, die das nachhören wollen, das ist die Skorpionfolge. Und dort wird Beelzebub als zweiter gefallener Engel nach Lucifer gelistet. Mhm. Interessant ist auch, in der späteren Zauberliteratur begegnet man den Namen Beelzebub auch häufig als Patron der Magie. So, und jetzt, wie schon gesagt, die Bedeutung der Fliegensymbolik. Was sind die ersten Assoziationen für Fliegen bei dir?
Naja, in irgendeiner Art und Weise das Thema Verwesung und gleichzeitig aber Geburt aus Verwesung irgendwie gefühlt. Also diese Madenthematik irgendwie so erwacht auch aus Totem irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Ja, schön. Also wieder, eine wieder Kreation, ja. Das ist, wir kommen dann dazu, stimmt. Mhm. Da hast du recht, das hast du gut erkannt.
Dann grundsätzlich würde ich schon sagen, in der heutigen Welt eher negative Assoziationen.
Auf jeden Fall.
Wie ja, dieses Thema von Krankheitsübertragung. Schon irgendwie so, das Thema Tod schwirrt drumherum. Fast schon irgendwie so als Plage.
Ja. Ah, auch ein gutes Wort, ja. Auch damit wird Beelzebub immer in Verbindung gebracht. Das hast du schon sehr gut gemacht. Prinzipiell kann man sagen, sie stehen für Verfall, Unheil, Tod und Verderbnis, vor allem in der kulturellen Symbolik, aber auch für unsichtbare oder beinahe unsichtbare Beobachtung. Mhm. Denn für Beelzebub sind die Fliegen
Spione,
genau, und auch Botschafter. Und was ganz interessant ist, was man so sagt über Beelzebub, er brachte als Orakel einst das Licht und las aus der Dunkelheit, also aus diesen Fliegenschwärmen, und jetzt befehlt er die dunklen Schwärme, die sich am Licht laben. Also es hat sich eigentlich komplett gedreht. Und in den antiken Fundstätten von Ekron, das war dort, wo wir gesagt haben, wo laut Testament dieses Fliegenorakel eben war, wurden sogar so goldene Fliegenfiguren gefunden.
Wirklich?
Ja, die aber natürlich von den Hebräern dann als dämonisch bezeichnet wurden. Irgendwas mit Fliegen muss dort schon gewesen sein. Ob das dann dieses Orakel war oder nicht, sei dahingestellt, aber irgendwas
war. Aber Fliegen haben eine Rolle gespielt.
Haben dort eine Rolle gespielt, richtig. Jetzt darfst du Bild 1 und 2 öffnen.
Na gut, Bild 1, offensichtlich die exemplarische Darstellung von Beelzebub.
Genau, dazu ist gleich zu sagen, es gibt ja nicht viel zu beschreiben, oder?
Nein, das ist in Wirklichkeit die Andeutung von so einem typischen, für mich, also Laie kann ich ja fast nicht mehr sagen, aber so ein bisschen diese, wie ein Kind den Teufel malen würde. Also so irgendwie gefühlt, grundsätzlich sehe ich immer ein sehr dunkles Bild, und auf dunklem Hintergrund ebenso ein Schwarz gemalt, eben die Andeutung von einem Teufel. Man sieht, es ist so irgendwie haariges, pelzige Oberfläche, zwei Hörner und zwei in Orange gefährlich leuchtende Augen. Und drumherum schwirrend offensichtlich die Fliegen.
Richtig, also es ist mehr so umrissartig.
Ja.
Und vielleicht ist dieses Pelzige, ja, was du siehst, eigentlich eh auch ganz viele Fliegen.
Ja,
also vielleicht besteht diese gesamte Figur nur aus Fliegen. Ja. Und das soll auch so sein, weil seine wahre Natur bleibt angeblich dem menschlichen Auge verborgen.
Ah.
Und Bild 2 ist dann diese populäre Darstellung aus dem Dictionare Infernal aus dem 19. Jahrhundert.
Mhm.
Was siehst du da?
Na, da sehe ich eine Fliege.
Ja, eine große, groteske Fliege.
Eine sehr, sehr große und groteske Fliege, fast schon robotermäßig angedeutet.
Nein, ich glaube, im 19. Jahrhundert weiß ich nicht, ob das, aber ja, sie wirkt mechanisch.
Ja, sie wirkt irgendwie mechanisch, genau. Also sie wirkt, genau, mechanisch. Mit ebenso durchstechenden Augen, absurden Totenköpfen auf den Flügeln.
Ja, das soll dieses das Plage und Gift, glaube ich, okay, symbolisieren.
Totenköpfe auf den Flügeln und halt, und auch so einer angedeuteten Krone am Kopf. Ist es, is it true?
Ach so, nein, ich glaube, das sind einfach nur so weitere Fühler oder so. Okay.
Ja, genau.
Ja, ganz richtig. Und es ist interessant, dass es in diesem ganzen Dictionnaire Infernale eigentlich das einzige Bild, was jetzt keinen wirklichen Dämon zeigt. Keine Hufe oder...
Stimmt.
Sondern etwas sehr Weltliches, eine Fliege. Und auch das deutet man so, dass das wirklich nur eine Metapher ist als Wahrheit. Mhm. Es ist ein Versuch, etwas Nicht-Greifbares fassbar zu machen.
Okay.
Und auch hier, behalt im Kopf, wir haben schon wieder etwas Nicht-Greifbares. Also schon hier ein bisschen kommt der Fisch durch. Das war's mit den Bildern. Mhm. Mehr gibt's dazu nicht.
Okay.
Aber bevor wir zu den Fähigkeiten gehen, habe ich hier ein kleines Vorwort, weil Belzebub halt in vielerlei Hinsicht sehr speziell ist. In der Dämonologie haben wir jetzt schon einige Wesen kennengelernt, vor allem du, Tommy, ganz neu. Jetzt kennst du dich ja schon eigentlich fast aus und ihr da draußen hoffentlich auch. Und man kann wirklich sagen, kaum ein Dämon ist so ambivalent und widersprüchlich wie Belzebub. Er ist ein General der Hölle, Herr über Schwärme, Plagen und Seuchen, ein Meister von Täuschung und spontaner Kreation. Mhm. Also gerade dieses Thema Kreation, wo du gesagt hast, aus Tod entsteht etwas, das passt da ganz gut, glaube ich. Aber zugleich ist er ein Wesen, das laut überlieferten Texten und einigen okkulten Berichten immer wieder selbst am Rande des Wahnsinns steht. In vielen Texten, so auch in diesem Dictionnaire Infernale und auch in modernen Ritualschriften wird erwähnt, dass Belzebub einen unsteten Geist habe. Mal ist er übermenschlich klar und dann wieder wirr, widersprüchlich und sogar paranoid, was sehr interessant ist für einen Dämon. Mhm. Aber dann kommen wir zur ersten wirklichen Fähigkeit oder Kraft, das wäre die spontane Kreation. Also trotz oder gerade wegen dieser geistigen Instabilität gilt Belzebub als ein Meister der Kreation durch Magie. Er erschafft Wesenheiten aus Schatten, er manifestiert Räume, die man nicht betreten sollte und er öffnet Realitäten, die nicht existieren dürften. Doch viele dieser Schöpfungen passieren unbewusst, unkontrolliert und sind immer von einem Zweifel durchzogen. Ist es echt oder nur ein Spiegel seiner selbst? Also du siehst hier auch schon diese geistige Unentschlossenheit oder wie man es nennen will. Und dass es zwar eine sehr mächtige Gabe ist, aber auch eine sehr unkontrollierbare offensichtlich. Die zweite sehr berüchtigte Fähigkeit ist die Manipulation des Geistes. Belzebub kann Erinnerungen verzerren, löschen oder verändern. Und auch in einigen Ritualberichten habe ich gefunden, dass so Praktizierende von Fremderinnerungen reden. So Flashbacks und Visionen, die nicht ihnen gehören, während sie ihn angerufen haben. Also wo sie gesehen haben, ich bin irgendeine andere Person. Das ist gar nicht meine Erinnerung. Also ganz interessant.
Aber klingt als sehr wirr.
Ja, ja, genau. Ich glaube, genauso wie er wirklich als Gestalt nicht fassbar ist, sind auch seine Fähigkeiten sehr durchlässig oder wie man es bezeichnen will. Ich habe auch Erzählungen gefunden, die meinen, dass sie Kontakt mit Belzebub hatten und dann an Gedächtnisverlust litten. Und das wiederum kann damit zu tun haben, dass nachgesagt wird, dass er bei einem Pakt Erinnerungen als Bezahlung annimmt. Was auch spannend, eine spannende Währung ist, die wir so noch nicht hatten. Da steht weniger auf Blut, was ja auch wieder so was Materielles wäre oder
Weltliches. Lass sie mit Erinnerungen bezahlen.
Genau, richtig. In verschiedenen Grimoires wie dem Lemegeton oder dem Pseudomonachia Demonium wird Belzebub auch als Illusionist beschrieben. Er kann Sinnestäuschungen hervorrufen, Visionen und Halluzinationen. Und du merkst, das sind auch alles sehr geistige Fähigkeiten. Vielleicht ist es auch deshalb, dass es Belzebub sehr leicht fallen soll, von jemandem Besitz zu ergreifen. Wir werden auch noch dazu kommen, wenn ich über diese Berichte, über diese historischen rede, dass interessanterweise bei vielen dämonischen Besessenheiten der Name Belzebub ganz oft fällt. Vielleicht deshalb eben. Und paradoxerweise wird ihm auch nachgesagt, dass er andere Besetzungen lösen kann.
Ah,
okay. Da gibt es sogar Verweise in der Bibel, interessanterweise.
Was eigentlich eine sehr positive Eigenschaft ist.
Eigentlich eine positive Eigenschaft, ja.
Aber das heißt, ich rufe ihn auch, wenn ich mich besetzt fühle.
Genau, könntest du. Also in diesem Bibeltext, ich weiß jetzt nicht wortwörtlich, aber von der Bedeutung her, wie Jesus diese dämonischen Besessenheiten löste, hat am Anfang jemand gesagt, ach, der macht das im Namen Belzebubs, was darauf schließen lässt, dass andere Menschen gab, die eben in seinem Namen auch Besetzungen lösen konnten. Also ja, offensichtlich kann man ihn auch rufen, um das zu heilen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich besteht dann wiederum die Gefahr, dass er dich dann besetzt. Keine Ahnung.
Ja, oder du halt mit deinen Erinnerungen zahlen musst.
Ja, stimmt. Und weißt du ja dann gar nicht mehr. Jetzt kommt ein spannender Teil. Bei Anrufungen, so heißt es, gibt er dir gerne Teile seiner Macht, aber mit dem Preis, dass man nie ganz sicher sein wird, was real ist und was nicht. Und bei dem Satz hat es mich echt gegruselt, muss ich sagen, weil es ja sozusagen der Dämon ist, der mir zugeordnet ist. Und wir haben ja schon oft besprochen.
Was deine Urangst ist.
Genau, also meine Urangst ist ja dieser Realitätsverlust. Und das fand ich dann spannend, dass es genau hier irgendwie Thema wird. War schon eigenartig. Aber ich muss auch sagen, ich merke, vielleicht liegt das an dem Podcast oder an unseren Sessions, dass ich schon immer besser damit umgehen kann.
Schön.
Also diese Angst habe ich gar nicht mehr so in dieser Form. Ich bin jetzt mehr so wie Sokrates, glaube ich, so. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also für alle, die sich wieder mal denken, ich glaube, das ist eine gute Idee, den anzurufen, habe ich natürlich wieder ein Ritual mitgebracht.
Sehr gut.
Mit dem Namen Vocatio Belzebub.
Und zwar, das geht so, du musst in die Mitte deines Zimmers kacken.
Okay, sorry. Du brauchst Fliegen tatsächlich.
Also, na schau.
Also es ist nicht so undenkbar. Besser wäre ein dunkler Raum, so oder so, egal für was jetzt. Also, ein dunkler Raum und eine schwarze Kerze. Im besten Fall eine tote Fliege. Solltest du die gerade nicht bei der Hand haben, soll aber auch eine auf Papier gezeichnet gehen. Sie tut's auch. Eine Räuchermischung aus Styrax, Myrrhe und Wermut. Salz für einen Kreis und Pergament mit dem Siegel Belzebub. Zum Beispiel wie das aus dem Grimoarum Verum, das wäre dein Bild 3.
Lassen Sie mich schauen. Ja, ich sehe das Siegel Belzebub. Ja, relativ schwer zu erklären.
Ja, aber ich finde, das ist mal eines, das gefühlt machbar zum Nachzeichnen aussieht.
Ja, man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, aber es ist machbar.
Ich finde schon, wir hatten da schon einige, die irgendwie sehr viel komplexer gefühlt waren zum Nachzeichnen.
Nein, mit ein bisschen Übung kriegt man das hin.
Ja, oder KI generiert.
Oder KI.
So, also dann hast du das. Der Ablauf sieht dann so aus. Zuerst zieht man mit dem Salz einen Kreis um sich und den Ritualplatz als Schutz. Dann zündet man die schwarze Kerze an und entzündet die Räucherung. Danach spricht man langsam und eindringlich mehrmals. O Belzebub, Domine Muscarum, Herr der Schatten, Fürst des Himmelsturzes, erscheine im Rauch und Flimmern, lehre mich zu sehen, was im Dunkeln lebt. Das wiederholt man dann einige Male, bis man das Gefühl hat, irgendwie es ist etwas oder jemand anwesend. Dann schreibst du dein Begehren auf die Rückseite des Papiers und welche Erinnerungen du für diesen Wunsch hergibst. Beende das Ritual, indem du die Fliege und oder das Papier, je nachdem, ob du eine Fliege hattest oder nicht, verbrennst und die Kerze dann runterbrennen lässt. Mhm. Weil, wie wir wissen, nicht ausblasen. Das ist nicht gut.
Das dauert ewig.
Ja, es gibt aber so kleine schwarze Kerzen. Gibt es ja speziell, haben wir schon mal gesagt, glaube ich, in der Folge, dass es so Ritualkerzen gibt,
stimmt, genau,
die tatsächlich nur 10 oder 15 Minuten brennen. Sehr praktisch und habe ich auch. So, irgendwelche Anmerkungen bis jetzt, Tommy?
Bis jetzt war es relativ klar verständlich. Ich habe gerade überlegt, was für Erinnerungen ich weggambeln würde. Wahrscheinlich mal Schulzeit.
Echt? Und für was für einen Wunsch?
Kann ich mir alles wünschen?
Ja, theoretisch. Wahrscheinlich irgendwas, ja, ich glaube schon. Wird nicht definiert, ja.
Ja, da muss ich länger drüber nachdenken. Aber
die Erinnerungen
wäre sicher irgendwas mit Schulzeit, die war nicht so geil.
Okay, aber die Frage ist auch, wie viel, weißt du, wie viel?
Ich würde sagen so 6., 7., 8. Klasse.
sehr genau, ja. Schulzeit. Ja, auf der anderen Seite, ich finde das mit den Erinnerungen ist schon so eine Sache, weil irgendwie, man weiß ja nicht, wie viel davon trotzdem dich zu dem macht, der du jetzt bist, oder?
Na gut, aber ich bleibe trotzdem. Ach so.
Ja, weiß man
okay,
nicht.
Okay, verstehe.
Dir fehlt ja dann diese Erfahrung.
Okay. Got it.
Vielleicht ist deine Persönlichkeit dann auch ein bisschen anders
danach. Dann ist meine Antwort Blödsinn, weil das waren sicher die prägendsten Jahre.
Ja, schau, siehst du.
Wann ist nichts passiert? Ja, vielleicht so erstes, zweites, oder so irgendwas während der Corona-Zeit oder so.
Das ist eine gute Antwort, weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich ein Dämon wäre und du würdest mir jetzt so sagen, irgendwie so Kindeserinnerungen, die unter Anführungszeichen, an die du dich so oder so wahrscheinlich gar nicht erinnerst, gescheit, das würde ich jetzt nicht akzeptieren. Ich glaube, das muss schon ein bisschen einen Wert haben.
Aber so 2021 bis 2022, let's go, bitte nimm sie den ganzen Tag vor der PlayStation gucken.
Ich glaube tatsächlich, in der Zeit würde es nicht so viel verändern.
Nein.
Aber sonst mache ich weiter mit den Sternzeichen, weil jetzt kommen wir langsam zu den Fischen und deren Eigenschaften. Das Sternzeichen Fische hat zwischen dem 20. Februar und 20. März Geburtstag. Das Element kannst du dir vermutlich denken, Tommy.
Wasser.
Ja, es ist Wasser natürlich. Und aber ganz speziell, sie sind das 12. und letzte Symbol des Tierkreiszeichens. Sie gelten als das intuitivste und mit dem Skorpion gemeinsam zu den mystischsten Zeichen der Astrologie. Sie stehen symbolisch für das Auflösen des Weltlichen, aber auch für Verwirrung, fehlende Zugehörigkeit und Sehnsucht und spirituelle Durchlässigkeit. Man sagt ihnen nach, dass sie das Sternzeichen der Schwelle sind zwischen dieser und der nächsten Welt. Fische werden außerdem von welchem Planeten regiert, Tomsi?
Von...
Das ist nicht so schwer, das könntest du echt erraten. Denk ein bisschen drüber nach.
Gib mir einen ersten Buchstaben.
N.
Neptun?
Ja,
zögerlich. Wieso war das nicht schwer?
Naja, weil Neptun der Planet des Wassers auch ist. Oder? Ach so, der natürlich. Gott Neptun und
ach so, ja doch. Du hast, ah ja.
Also hätte man sich recht. Herleiten können.
Ja, wenn man nicht so dumm wäre wie ich.
Nein, so du
hast völlig recht.
Du hast in einigen Folgen schon sehr, sehr weise agiert.
Heute warst du dumm, aber manchmal warst du weise. Nein, du hast völlig recht.
Für Folge, ich glaube, es ist 47, oder? Für Folge 47 ist es okay. Also, wie du gesagt hast, der Planet Neptun, das ist der Gott der Meere, der Visionen und auch der Täuschungen. Also auch hier sehen wir schon wieder die ersten Parallelen. Mhm. Er steht für spirituelle Auflösung, aber auch für Nebel, Süchte und Desorientierung. Ganz passend für die Fische. Fische sagt man außerdem nach, dass sie sehr verbunden mit Kunst, Okkultismus und so Heilberufen sind. Mhm. Ja, passt. Und tatsächlich in meinem Umfeld auch die Fische sind einige Ärzte, was dieses Heilberufen irgendwie repräsentiert und im Okkultismus, ja gut, da brauchen wir nicht länger drüber reden. Ja,
Mensch.
Aber sie sind auch das Sternzeichen mit vielen Abgründen und inneren Krisen. Sie sollen so Grenzgänger sein, Medien, Spiegel und Magneten für Energien. So, Bild 4, Tommy, bitteschön.
Bild 4.
Von deiner Lieblingskünstlerin Sydney Hall, wo Sydney du damals das Wassermannzeichen so schön beschrieben hast.
Na gut, Sydney Hall, ich sehe zwei Fische miteinander in Bande, sprich mit einem roten Band verbunden.
Sehr wichtig, wir kommen dazu gleich.
Und der Knotenpunkt ist eine, es wirkt wie eine Blüte.
Oh ja, stimmt, ja.
Eine gelbe.
Gut erkannt. Gesagt,
beide an der Schwanzflosse festgemacht und irgendwie im Hintergrund wirkt so, also es ist ein Sternenbild, gehe ich stark davon aus.
Eine Handzeichnung aus 1825.
Okay, genau. Was ist die Blüte?
Die Blüte ist eher ein Symbol. Das soll so eine Lilie sein, da hast du absolut recht. Und das steht eben so für diese Geburt und das Schicksal.
Ach so, okay.
Aber wir gehen auf die Symboliken vielleicht gleich ein. Wie du richtig beschrieben hast, es sind Fische, die am Himmel tanzen, verbunden durch ein rotes Band. Das heißt, hast du diesmal sehr gut gemacht.
Ich habe einfach nur beschrieben, was ich sehe.
Ja, das letzte Mal hast du, was war das beim Wassermann, was du da beschrieben hast? Deine Klaue oder was war das, was dann eigentlich nur ein ganz normales, irgendwas anderes
war? Ja,
irgendwas war da, aber deswegen, naja. Und vielleicht hat das, wenn du das so anschaust, vielleicht schwingt dir da schon ein bisschen so mit, dass aber auch hier so eine Art innere Zerrissenheit herrscht. Die Fische schwimmen in unterschiedliche Richtungen und sind doch verbunden.
Ja.
Diese entgegengesetzten Richtungen sollen tatsächlich diese Zerrissenheit zwischen Herz und Verstand, Widerspruch zwischen Realität und Traum und Spiritualität versus Weltflucht repräsentieren. Mhm. Man sieht auch, ein Fisch will eher so nach oben steigen.
Einer nach rechts.
Einer mehr so nach rechts unten, genau. Auch das gilt so, der eine will aufsteigen zum Göttlichen, der andere eher in die Tiefe.
Aber das heißt, das ist ja so die innere Zerrissenheit, die innere Dualität.
Richtig, genau. Das wird hier ganz stark aufgegriffen und eigentlich in jedem Sternenbild ist das so bei den Fischen. Mhm. Die sind nie ganz hier und nie ganz dort. Ebenfalls gut erkannt, das rote Band. Das rote Band soll so dieses Schicksal darstellen. Viele interpretieren es auch als Symbol des Karmas und es steht für Bestimmung, für die vergangenen Leben, ungeklärte Pfade und die Suche nach Einheit in der Trennung. Mhm. Interessant ist auch, dass in einigen kulturellen Traditionen dieses Band auch als Zeichen für diese ursprüngliche Trennung der Seelen gilt. Deswegen sagt man auch, mein Seelenverwandter. Mhm. Und dass das eigentlich so eine Repräsentation davon ist, dass die Fische eben die Seele geteilt ist und ihr anderes Ich suchen. Aber ich habe auch eine Interpretation gefunden, dass dieses Band eher ein Hinweis auf das Unausweichliche ist. Denn Fische, so sehr sie ihrem Schicksal auch entkommen wollen, müssen sich immer mit der Erde und der Realität konfrontieren, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Was auch passend ist. Es gibt auch eine interessante mythologische Wurzel, nämlich in der griechischen Mythologie. Dort wird die Sternenkonstellation Fische oft mit der Geschichte von Aphrodite und Eros in Verbindung gebracht. Aphrodite und Eros sind übrigens Mutter und Sohn. Und die haben sich bei einem Angriff des Ungeheuers Typhon in Fische verwandelt und sind ins Meer gestürzt und haben so überlebt. Und auch hier wieder interessant, wir haben ganz oft, falls dir das schon aufgefallen ist, dieses Wort Verwandlung und Wandlung und auch so Rettung dadurch. Also man könnte jetzt schon sagen, auch der Herr der Fliegen war ursprünglich ein Gott, hat sich dann in etwas Dunkles verwandelt, um zu überleben vermutlich. Und genauso ist es auch bei Aphrodite und Eros, die haben sich auch verwandelt, um zu überleben. Und das ist so ein Thema, das die Fische, glaube ich, immer gern mit sich tragen. Die verändern sich oft und wandeln sich oft, weil sie glauben oder weil es so ist, dass sie dann überleben.
Mhm. Also viel Veränderung.
Mhm. Kommen wir kurz zu den Wesenszügen und Charaktereigenschaften, die den Fischen nachgesagt werden. Die Astrologie beschreibt die Fischgeborenen als zutiefst gefühlvoll, intuitiv und mitfühlende Menschen. Sie sind, wie gesagt, das letzte Tierkreiszeichen und das fand ich auch spannend. Das bedeutet, sie haben jede Lektion der vorangegangenen Zeichen aufgenommen. Das wäre eigentlich cool. Ich fühle mich zwar ehrlich gesagt nicht so, aber das wäre an sich eine schöne Auslegung davon, das Zwölfte zu sein, weil du dann schon alle hinter dir hast. Und sie verfügen über eine fast weise wirkende Empathie. Und das fand ich auch ganz lustig, weil weise wirkend, wohlgemerkt. Das ist nämlich auch so. Ich glaube, die Leute glauben, ich bin weiser, als ich bin.
Nein.
Nein, aber.
Aber ja, weißt schon, was du meinst.
Ja, ist schon interessant.
Aber es hat ja ein bisschen was mit diesem Illusionsthema zu tun und auch diesem ins Negative gekehrte Manipulation eventuell.
Ja, genau. Also natürlich, das hat immer eine Schattenseite auch, das Ganze, ganz richtig. Das Ganze wird natürlich extrem durch diesen Herrscherplanet Neptun verstärkt, denn der verleiht den Fischen eine reiche Vorstellungskraft, kreatives Talent, aber sie sind eben auch sehr empfänglich für Manipulation, Irrtümer und so Trugbilder. Sie lassen sich gern hinreißen. Es wird ihnen außerdem nachgesagt, dass sie mit einem Fuß in der harten Realität und mit den anderen in einer zauberhaften Fantasiewelt leben. Das passt wieder.
Ja, wobei du bist ja nicht unrealistisch oder abgehoben.
Nein, aber das war...
Du bist fantasievoll.
Das stimmt, ja.
Ja, aber nicht illusorisch.
Danke, da hast du recht, aber das war ja auch Arbeit.
Okay.
Also sie sind sehr einfühlsam, sie sollen intuitiv spüren, was ihr Gegenüber fühlt oder auch braucht und besitzen so eine natürliche Empathie und Hilfsbereitschaft. Sie gelten als die mitfühlendsten Zuhörer und Ansprechpartner bei Kummer.
Das kann ich bestätigen.
Danke. Habe ich auch das Gefühl. Und ich bin es auch gerne, also das macht mir auch nichts aus. Es ist zwar interessant, wenn meine Masseurin mir ihre ganze Lebensgeschichte unterbreitet und dann so abschließt, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Und ich mir denke, ja schön, aber du kennst mich ja gar nicht.
Warum? Und die liegt gerade halb nackt vor dir.
Genau. Also das ist schon immer spannend. Ich wollte mich eigentlich so entspannen und dann ist das so eine wirklich tragische Geschichte eigentlich auch gewesen. Genau. Also naja, aber egal. Sie sind, wie schon gesagt, sehr spirituell. Sie haben einen Hang zu diesem Mystischen und Verborgenen und manchmal sogar mediale Begabungen angeblich. Sie sind ein komplettes Wasserzeichen und Wasser ist natürlich auch sehr veränderbar. Das kann sich an die Umgebung anpassen. Sie meiden dadurch aber auch Konflikte und gehen lieber Hindernissen aus dem Weg, statt sich wirklich einer Konfrontation zu stellen. Die Schattenseiten dadurch sind natürlich, dass sie sehr fluchtbereit sind, oft entgrenzt wirken und dass diese Empathie für sie oft zur Last wird. Genau, sie haben so das Gefühl, sie fühlen alles und auch fremde Emotionen und können sich da schwer abgrenzen. Dann sind sie schnell mit allem überwältigt und das kann dann dazu führen, dass sie Realitätsflucht betreiben in unterschiedlichster Form, wenn ihnen die Welt zu viel wird. Außerdem haben sie noch diese angeblich negative Eigenschaft, dass sie sehr gerne eine rosarote Brille tragen. Und das wiederum macht sie dann für das Gegenüber oft sehr zerstreut und unpraktisch. Ja, und im schlimmsten Fall können sie in Träumereien, Illusionen und ungesunde Betäubungen wie Drogen, Alkohol, Spielsucht etc. flüchten. Angeblich sind sie wirklich das Sternzeichen, das man in diesem Milieu da am häufigsten antrifft. Ja, es wird nachgesagt, ob es wirklich stimmt. Naja, aber sagt man nach, ja. Und wie du richtig erkannt hast, ihre Gutmütigkeit macht sie halt auch sehr verletzlich und zieht oft toxische Menschen an, die das ausnützen wollen. Und die Fische wiederum sind perfekt dafür, weil die tun sich sehr schwer, klare Grenzen zu setzen.
Oh,
und sie sind sehr entscheidungsschwach, das habe ich auch schon gesagt. Also ja oder nein ist für Fische eher ein fließender Zustand, manchmal zu fließend sogar. Also lieber der Mittelweg. Man sagt, dass sie im Leben einfach lernen müssen, sich abzugrenzen und zu erden. Mhm. Das ist so wichtig für sie. Aber Fische sind eben Wasser, fließend, anpassungsfähig und manchmal ungreifbar und formlos.
Aber auch sehr mächtig.
Auch hier finde ich, hier fand ich spannend, dass sich schon viel mit dem Dämon eigentlich, jetzt nicht in dieser dunklen Art und Weise, aber so an sich gibt es da viele Parallelen, die man gleich sieht, finde ich. So, das waren jetzt mal so die Eigenschaften grob, die man, glaube ich, eben auch im Belzebub wiederfindet. Normalerweise nehme ich auch immer gern so Berufe mit, wo man das Sternzeichen öfter findet.
Spieler.
ja, das ist kein Beruf, leider. Vielleicht deshalb. Aber tatsächlich kann man die Fische, und das ist das, was du ganz am Anfang über Fische gesagt hast, dass sie immer, eben einerseits sind sie dieser Karpfen, dann wieder ein Räuberfisch, dann eher so. Die lassen sich nicht wirklich so auf einen Beruf runterpinnen, sondern die suchen eigentlich einfach eine Aufgabe, die mit ihnen resoniert, wie immer ihre Persönlichkeit halt gerade ausschaut. Jedoch haben sie etwas gemeinsam, nämlich sie können schlecht Grenzen zwischen Beruf, Berufung und Leben ziehen. Also die verschwimmen da ganz
All
oft.
In.
All in. Und weil ich ja jetzt hier nicht so Berufe mitnehmen konnte, weil ich keine gefunden habe, habe ich stattdessen drei Lebensstadien für dich und für euch da draußen mitgebracht, von denen man sagt, dass ein Fisch sie im Laufe seines Lebens so durchläuft. Stadium 1. Der Fisch. Also im ersten Lebensstadium sind die Fische wie ein einzelner Fisch im weiten, endlosen Ozean. Sie werden vom Fluss des Lebens und der Emotionen getragen, mal sanft und mal reißend. Ihre Wahrnehmung ist hochsensibel und sie haben ein sehr offenes Tor für Energien und für so innere Bilder. In dieser Phase leben die Fische sehr intuitiv und mit einer extrem kindlichen Offenheit. Sie sehen immer nur das Beste in jedem und sie sind vor allem sehr stark empathisch, übernehmen Emotionen anderer, spiegeln ihre Umgebung wie das Wasser, das alles widerspiegelt, was hineinsieht. Doch genau das kann dazu führen, dass sie früher oder später sich in fremden Gedanken, Ängsten und vor allem Erwartungen verlieren. Ihre Identität ist fließend und sie probieren eigentlich alles aus, ohne je richtig anzukommen. Und das führt zu Stadium 2, die Dunkelheit. Die zweite Phase beginnt oft schleichend, sagt man, meistens natürlich durch Verletzungen, Enttäuschungen und durch diese emotionale Erschöpfung, von der ich vorher geredet habe. Die Fische ziehen sich in diesem Stadium sehr zurück, sie tauchen ab, tief ins dunkle Gewässer des Ozeans und begegnen hier ihren Ängsten und fühlen oft auch eine Art kollektive Traurigkeit der Welt. Also sei eingebildet oder nicht, aber die haben dann das Gefühl, dass sie eben alles wahrnehmen. Einige dieser Fische sollen besonders in dieser Phase gefährdet für depressive Episoden sein, Sinnkrisen und auch dieses Gefühl haben, nicht von dieser Welt zu sein. Es ist ein eher düsteres Stadium, aber auch im besten Fall der Ort der Wandlung. Denn in der Dunkelheit erkennen sie, ihre Sensibilität, die oft als Schwäche wahrgenommen wird, ist in Wahrheit ihre größte Stärke. Und was sie als Flucht bezeichnen, war eigentlich der Ruf oder der Wunsch nach Tiefe. Es entsteht Akzeptanz. Und daraus entwickelt sich Stadium 3, der Ozean. Und danach, das ist manchmal langsam, manchmal plötzlich, geschieht eine sehr starke Verwandlung. Der Fisch kehrt aus der Tiefe zurück und er begreift, er ist nicht länger machtlos von den Strömungen des Lebens mitgerissen, er ist Teil des Ozeans. Er lernt, das endlose Wasser nicht zu fürchten, sondern zu lenken. Er kennt nun die Dunkelheit und die Verlorenheit und vielleicht versteht er deshalb andere so gut. Und Fische, die dieses Stadium erreichen, wirken oft stiller als zuvor, aber auch durchdringender. Ihre Empathie ist nicht länger ein zerbrechliches Netz, sondern ein Anker. Denn jetzt beginnt der Fisch, aus Träumen Wirklichkeit zu formen. Emotionen werden zu Bildern, zu Projekten, zu Worten. Er lebt zwischen den Welten, mit einem Fuß in der Realität und mit dem anderen tief verankert in einer unsichtbaren Dimension. Also das, was ihn eigentlich am Anfang so isoliert hat, macht ihn nun zu einer Art Brückenbauer.
Schön.
Waren schöne Phasen, fand
ja,
ich auch. Deswegen.
Absolut.
Und muss ich zugeben, für mich persönlich jetzt wirklich sehr zutreffend, finde ich. Also diese Phasen kann ich sehr nachvollziehen. Und ich glaube, jetzt, wo wir die Fischseele ein bisschen besser verstehen, habe ich dir ein paar berühmte Fischpersönlichkeiten mitgebracht, die, wie ich finde, diese Stadien gut widerspiegeln. Hatten wir eben Stadium 1 der Fisch? Das wäre Drew Barrymore. Drew verkörpert ganz stark dieses erste Stadium wie kaum eine andere. Schon als Kind wird sie mit Hollywood konfrontiert, driftet früh in Alkohol und Drogen ab und ihre Offenheit, Emotionalität und ihr Charme sind typisch für diese erste Stadium Fischnatur. Gleichzeitig spürt man bei ihr oft, wie sehr sie von äußeren Energien beeinflusst wird. Und sie ist zwar aus dieser Stadium 2 Phase wieder rausgekommen, aus diesem Drogen- und Alkoholkonsum, aber letztendlich habe ich das Gefühl, und das habe ich auch öfters gelesen, hat sie sich nicht so weiterentwickelt in dem Sinn, sondern sie ist zwar bewusster natürlich, weil sie auch erwachsener ist, aber trotzdem eigentlich noch immer dieser offene Fisch, der sie von Anfang an war. Stadium 2, die Dunkelheit. Da gibt's ein Paradebeispiel, das wäre Kurt Cobain.
Ah ja.
Musiker, Sänger von Nirvana.
Der ist aber dann nie in die Phase 3 geschafft. Oder?
Genau, richtig. Der ist eine archetypische Figur für dieses Stadium, denn seine Musik sprach von Schmerz, Sinnsuche und Weltflucht. Cobain war angeblich sehr sensibel, tiefgründig und zerrissen. Und dieser Druck der inneren Leere und sein empfindsames Wesen führten ihn zum Rückzug ins Dunkle und sein Ende war, wie du schon gesagt hast, eher tragisch. Aber nichtsdestotrotz ein gutes Beispiel für einen Fisch, der sich in der Tiefe verloren hat. Ebenfalls für Stadium 2 habe ich Victor Hugo mitgebracht. Der wurde 1802 geboren, am 26. Februar. Das war der Autor von Les Miserables. Hast du gewusst?
Ja.
Dem wird dieses Stadium auch zugeordnet, aber eher auf so eine intellektuelle Weise, weil das Werk kreist ja um Leid, Gerechtigkeit und Erlösung. Und er hat dieses gesellschaftliche Leid wirklich wie ein echter Empath aufgenommen und daraus eine große Literatur geformt. Aber auch er lebte bis zum Schluss sehr verschlossen und zurückgezogen. Stadium 3, der Ozean. Ein super Beispiel gibt's dafür. Albert Einstein, geboren am 14. März 1879. Einstein steht exemplarisch für dieses Ozeanstadium, weil er hat es geschafft, Wissenschaft mit Spiritualität zu verbinden. Er war Physiker, Träumer, Pazifist und Visionär. Seine Intuitionen führten zu bahnbrechenden Ideen. Er war nicht weltfremd, sondern welterklärend. Also er war wirklich ein Fisch, der das Meer nicht nur überlebte, sondern tatsächlich durchdrang. Ebenfalls spannend ist Edgar Cayce, ich hoffe, ich spreche richtig aus, wurde geboren 18. März 1877, ist ein bekanntes US-amerikanisches Medium und er hat seine Verbindung zur unsichtbaren Welt genutzt und hat so Trancearbeit gemacht und mit tiefer Empathie Leuten Antworten gegeben auf Dinge, die für sie unerklärlich waren. Also der hat sich wieder ganz auf diese Spiritualität eingeschossen. Ebenfalls fürs dritte Stadium habe ich mitgebracht Elizabeth Taylor. Auch sie steht irgendwie für dieses Stadium. Sie ist auch schon früh mit Hollywood in Berührung gekommen und hat Schönheit durchlebt, Exzesse und gesundheitliche Krisen und spirituelle Umbrüche. Aber auch sie ist stärker daraus hervorgegangen und hat diese Energie genützt und in Hilfsbereitschaft umgewandelt. Mhm. Vor allem im Kampf gegen AIDS. Jetzt mit den Persönlichkeiten, finde ich, sind diese Stadien noch greifbarer geworden. Für mich war das zumindest so.
Stimmt, aber es ist schon so, dass jeder jedes Stadium durchläuft, oder?
Im besten Fall, ja.
Ja.
Aber es ist, muss nicht immer so sein, aber im
klar,
besten
Kurt
Fall,
Cobain.
Ja. Drew Barrymore, die auch irgendwie ein bisschen wieder zurück angeblich gegangen ist als nach vor. Aber ja,
okay.
Prinzipiell schon. An dem Punkt meiner Recherche war schon so ein bisschen der Gedanke, okay, das passt jetzt für mich persönlich, finde ich sehr gut alles und auch für ein paar Fische aus meiner Umgebung. Aber dann gibt's wieder Fische, auf die das überhaupt nicht zutrifft, finde ich, alles, was wir bis jetzt gesagt haben. Und wir kennen sogar zwei gemeinsam. Die haben wirklich gar nichts damit zu tun gefühlt.
Na, beide nicht.
Das hat mich irgendwie gar nicht losgelassen und darum habe ich da auch nochmal eine Recherche betrieben. Und tatsächlich ist das überhaupt nicht ungewöhnlich, weil da kommen wir wieder zum Anfangspunkt. Fische sind unterschiedlich.
Mhm. Ja, sie lassen sich nicht kategorisieren.
Richtig. Ich habe dann so drei Gründe gefunden, warum das so sein kann, warum es solche und solche Fische gibt. Fische sind formbar. Sie gelten astrologisch als das wandelbarste aller Zeichen. Genau wie das Element Wasser sind sie empfänglich und immer in Bewegung. Das macht sie einfach so anpassungsfähig. Das bedeutet aber auch, dass Fische stark von ihrer Kindheit, ihrem Umfeld und den dominanten Einflüssen in ihrem Leben geprägt werden. Gerade wenn man sich so Fragen stellt, welche Gefühle wurden unterdrückt? Gab es zum Beispiel als Kind Sicherheit, so feinfühlige Seiten zu zeigen? Oder haben sie sich einfach auch wohler gefühlt in der anderen Identität? Oder in diesen gewissen Charakterzügen, also es kann ja auch sein. Und so kann ein Fisch lernen, sich selbst in eine andere Version zu verwandeln. Genauso wie Aphrodite und Eros, also auch hier wieder Verwandlung. Und dann zum Beispiel eben eine kontrollierte, nüchterne, faktenbasierte Identität zu entwickeln. Zweitens wird gesagt, dass Fische sehr gerne Rollen annehmen, was sie auch zu Schauspielern macht. Sie sind so Meister der Spiegelung, aber oft tragen sie die Maske so lange, bis es gar keine Maske mehr ist, sondern Identität. Genau. Und so entstehen Fischgeborene, die wie Löwen auftreten, wie Steinböcke funktionieren oder wie Zwillinge argumentieren, sagt man. Und als letzter Punkt kommt eben dazu, dass wir das auch schon öfters gesagt haben, man ist ja nicht nur sein Sonnen-Hauptsternzeichen, sondern auch sein Aszendent, Mond und so weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Chart nimmt, nur als Beispiel, ein Fisch, der einen Steinbockmond hat, einen Widder-Aszendent und einen Wassermann-Mars, der wird extrem rational sein, unabhängig und ein extrem starkes Durchsetzungsvermögen besitzen, was jetzt insgesamt eher unfischig wirkt.
Unfischig.
Das ist ein schönes Wort.
Deswegen sehr, sehr schön.
Unfischig. Fazit kann man sagen, nicht jeder Fisch schwimmt im gleichen Tempo oder in die gleiche Richtung. Und das finde ich ja lustig, oder? Das zeigt sich ja schon.
Ja, das zeigt sich im Sternbild.
Genau, also das passt ja, spricht ja dann doch wieder alles eine Sprache.
Aber sicher eins der Sternzeichen, die wir bis jetzt gehört haben, die am schwersten in der Schablone zu schieben sind.
Genau, außer dass eben gesagt wird, dass die meisten sehr diesen Hang zur Spiritualität haben. Mhm. Also angeblich gibt es schon mehr von uns, unter Anführungszeichen, die eher so sind wie ich, als wie die zwei Personen, die wir kennen. Sagen wir es mal so. Aber was fehlt denn noch, Tommy, jetzt?
Der Erzengel.
Ja, genau. Auch der Erzengel ist ganz anders als alle Erzengel, die wir hatten. Sein Name ist Sandalphon. Auch der Name...
Ganz so weirder Name.
Es klingt so nach Herr der Ringe ein bisschen.
Ja, voll.
Das wäre jetzt dein Bild 5, das du mir bitte öffnest.
Na, wer ist es? Ist es der auf den Stiegen oder ist es der im Himmel?
Na, was glaubst du beim Fisch? Was? Beide.
Ach so.
Was wäre die konkrete Antwort beim Fisch?
Ach
beide.
Ach so. Na, schau, damit komme ich nicht klar.
Ja.
Ich sehe offensichtlich irgendwie den oberen Teil eines Tempels, also hohe Stiegen, weit ausläufig und liegend eine ältere Männergestalt in langem blauen Gewand, hellblauen Gewand, Blick gen Himmel gerichtet, wo eine zweite Gestalt, ebenso ein älterer Mann, auf einem Pferdeschlitten reitend, gezogen von einem beflügelten Pferd, der winkt ihm zu, in weißem Gewand. Und ja, ich glaube, sehr simpel oder wie soll man sagen, sehr gut visualisiert auch das Sternbild an sich. Also zwei, offensichtlich die gleiche Person, der eine im Himmel reitend nach oben, der andere tschüt unten.
Ganz richtig. Wen du hier siehst, ist eigentlich der Prophet Elias.
Mhm.
Und der wird von einem feurigen Wagen in den Himmel entrückt. Und auch hier merkst du, Elias ist nicht Sandalphon, oder?
Nein.
Tatsächlich ist er in der jüdischen Mystik und in der Engellehre, ist er einer der wenigen Engel, die vorher ein Mensch waren.
Ah.
Sein menschlicher Name ist Elias und als Erzengel ist Sandalphon. Er wird auch öfters als der Zwillingsbruder des Erzengel Metatron genannt, den hatten wir auch schon.
Mhm.
Das war bei der Folge über die Jungfrau. Mhm. Der hat dir ja sehr gefallen, Metatron.
Metatron.
Genau das. Und auch in den Überlieferungen im Talmud, im Midrasch und in der Kabbala wird berichtet, dass Sandalphon einst die Gestalt des alttestamentlichen Propheten Elias gewesen sein soll, der dann eben in den Himmel auffuhr. In der himmlischen Hierarchie wird gesagt, dass er der Mittler zwischen der irdischen und der himmlischen Sphäre ist. Hier habe ich auch ein kleines Ritual mitgebracht für Sandalphon. Das nennt sich die Kristallbrücke. Dazu benötigt man einen großen Bergkristall oder Aquamarin und eine Musik auf der Frequenz 528 Hertz. Also interessant, da sind wir sehr konkret.
Sebastian.
Ja, aber das mit den Frequenzen, das stimmt ja, das ist nicht einmal so, oder? Ist das nicht so?
Ja, Frequenz von 528,379.
Nein, nur 528 Hertz. Findet man auf Spotify, habe ich nachgeschaut.
Wirklich?
Ja, ja. Dann ein Sitzplatz, am besten im Lotussitz oder auf einem festen Kissen, wie du dich halt wohlfühlst. Dann halte den Kristall in der linken Hand, beziehungsweise, das ist nämlich auch spannend, du mal die Hände verschränken. Automatisch, also du sie so ineinander verschränken.
Ja.
Na so.
Oh ja.
Ja, deine Daumen. Wie liegen deine Daumen? Also ist das die rechte Hand über der linken?
Rechte über der linken, ja.
Das ist nämlich ein lustiger Test, ein Trick, wo man das sozusagen herausfinden kann. Deine rechte Hand ist dann die gibt und die linke ist die empfängt. Also halte den Kristall in der linken Hand oder in der Hand, die Empfangende bei dir ist. Setze dich gerade hin und erde dich. Wiederhole dreimal in Gedanken oder auch laut, wenn du magst. Sandalphon, Brücke zwischen den Welten, ich bitte dich, mir eine Botschaft aus dem anderen Reich zu übermitteln. Dann soll man so 10 bis 15 Minuten meditieren und auch auf so innere Bilder achten und Empfindungen, falls du da schon was bekommst. Und selbst wenn du da gar nichts spürst, muss das nichts heißen, denn am Ende sollst du den Bergkristall nehmen und unter dein Kopfkissen legen und auf deinen Traum achten. Am nächsten Tag dann den Kristall reinigen und wieder zurückgeben. So viel zum Engel.
Ja, cute.
Cute.
Okay.
Cute, magst.
Voll.
Zum Abschluss, jetzt fehlen ja noch zwei Dinge. Ich habe dir noch kurz so ein paar Ereignisse mitgebracht, wo Belzebub vorkommt, so wie bei den anderen auch. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert am Anfang. Er wird ja vor allem mit Besessenheit immer wieder genannt. Und da gibt es eben einige Aufzeichnungen, die das bestätigen, unter Anführungszeichen. Da wäre einerseits das Wunder von Laon, ich hoffe, man spricht es so aus, Laon geschrieben, Frankreich. Das war 1565 bis 1566. Dort wurde die 16-jährige Nicole Aubry aus Laon krank, zuerst eher körperlich, aber dann veränderte sich ihre Stimme, ihre Augen, ihre Sprache.
Also Besessenheit.
Genau, der Pfarrer hat dann eine Besessenheit festgestellt und ab dem Zeitpunkt hat sie dann angeblich auch Latein gesprochen, was sie nie gelernt hat, weil sie aus einer eher ärmeren Familie kam, aber sie hat es fließend angeblich gesprochen. Und nach Exorzismen soll dann folgender Satz gefallen sein, das ist aus dem Protokoll des Exorzismus. Ich bin Belzebub, Fürst der Hölle, ich spreche durch sie.
Na boom.
Also da wurde dann sozusagen bekannt, dass es er ist. Und nach über 40 Sitzungen und hunderten Augenzeugen wird Belzebub angeblich am 8. Februar 1566 endgültig ausgetrieben. Man spricht daher von einem Wunder, deswegen Wunder von Laon. Dann gibt es noch die Besessenheit von Emma Schmidt alias Anna Eckland aus USA. 1928 war das. Das spielte sich in Iowa ab und ist ein recht berühmter Fall in der religiösen Welt. Da gibt es sogar einen Film, der aber sehr schlecht sein soll. Ja. Dort ist diese fromme Anna angeblich von mehreren Dämonen besessen gewesen, darunter ihre tote Tante Mina, der Teufel selbst und
Belzebub.
Richtig, Belzebub. Und während der 23-tägigen Exorzismus-Sitzungen, also die hat nur 23 Sessions benötigt, berichtete der Priester aber, sobald Belzebub aufgetaucht ist, gab es angeblich so einen üblen Verwesungsgeruch.
Und Fliegen.
Und Fliegen, genau. Richtig. Der letzte Fall, einer, der dir sehr bekannt vorkommen sollte, Anneliese Michel.
Ah ja, die Anneliese.
Deutschland 1975 bis 1976.
Stimmt, da kam Belzebub damals vor.
Richtig, ja. Genau. Also für alle, die sich diesen wirklich düsteren Fall nochmal ins Gedächtnis rufen wollen oder den noch nicht gehört haben, das wäre unsere Folge 7. Da haben wir diesen Fall bearbeitet und auch sie hat natürlich in anderen Stimmen gesprochen, Spinnen gegessen und sich selbst gegeißelt. Auf den Tonbändern, ich glaube, das ist sogar ein Ausschnitt, den wir eingebaut haben. Aber ich weiß nicht, ob wir genau diesen Abschnitt eingebaut haben. Dort sagt sie, dass sie von Luzifer, Judas und unzähligen anderen besessen ist und auch Belzebub. Als sie Belzebub angeblich war, hat sie gesagt, ich bin der Zweite nach ihm. Und das ist wahrscheinlich eine Andeutung auf Luzifer, weil er ja der zweite Engel ist, der gefallen ist. So, aber das war mir damals gar nicht so bewusst, erst jetzt, dass das wahrscheinlich eine Anspielung war. Und übrigens, ich finde das, je länger ich mich da mit Belzebub da auch beschäftigt habe und mit dem Fliegen, es ist schon interessant, dass auch bei der Shiamar, bei der Folge, hatten wir ja die Fliegen. Mhm. Also immer wenn so eine Art dämonische Besessenheit entweder im Haus oder am Körper herrscht.
Spielen Fliegen eine Rolle
und eben, wenn man es jetzt so interpretiert, dürfte Belzebub da irgendwie dabei sein.
Die Finger im Spiel haben, ja.
Interessant würde ich ja finden, wenn seine Besessenheit ist und er sagt, er ist Belzebub und wir gehen davon aus, dass er ja auch andere Besetzungen lösen kann, wenn man ihn während dieser Session bittet, die anderen zu lösen.
Ah ja.
Das wäre mal interessant, habe ich so nicht gefunden. So, lieber Tommy, du hast es fast geschafft. Es bleibt nur noch eins übrig, das Horoskop.
Na dann.
Für unsere fischigen Freunde da draußen, die zuhören. Ich habe wie immer so ein kleines Horoskop mitgebracht, nämlich von August bis Dezember. Für den Jahresabschluss sozusagen.
Entschuldigung.
Musste ich gleich alles umhauen, deswegen.
Sorry.
Es wird sehr viel Tiefgang noch kommen in den nächsten 6 Monaten anscheinend. Denn Saturn steht weiterhin in unserem Zeichen, also im Zeichen der Fischen. Ich rede jetzt immer von uns.
Ja, ist ja auch mein Zeichen. Recht.
Ja, genau. Steht in unserem Zeichen. Und das übrigens schon seit März 2023. Also doch schon eine gewisse Zeit. Und das ist eine Konstellation, die praktisch mit dem roten Band gleichzusetzen ist. Sie zwingt uns immer wieder, Grenzen zu setzen, Verantwortung zu übernehmen und mehr Realismus zu betreiben. Und bis Ende 2025 wird diese Kraft auch noch aktiv bleiben. Aber auf der anderen Seite hat es auch was Positives, denn Saturn soll dabei helfen, solchen Träumen Strukturen zu geben. Neptun, ganz spannend, unser mystischer Herrscher ja sozusagen, hat am 30. März 2025 erstmals seit über 150 Jahren unser Zeichen verlassen. Wir sind aktuell ohne Herrscherplanet.
Uiuiui.
Und hat in den Widder gewechselt, also auch noch in ein Feuerzeichen, was konträr zum Wasser ist. Das bedeutet für uns Fische vor allem eins, ein neuer Zyklus ist angebrochen. Deshalb sollten wir auf unsere Träume und neue Wege, die sich so auftun, besonders achten. Oktober soll übrigens, habe ich auch noch gefunden, ein guter Zeitpunkt sein für künstlerische Projekte, Herzenssachen oder so emotionalen Aussprachen. Dann noch Beruf und Projekte. Zwischen September und Dezember sollen sich konkrete berufliche Entwicklungen auftun. Aber da geht es viel um Substanz, also nicht um so Träumereien und Ideen, sondern schon wirklich eher um die konkreten Sachen. September übrigens unterstützt auch Venus im Löwen, die Romantik. Also für alle Singles, Fische da draußen, soll der September sehr interessant werden. Wir sollen für andere Zeichen sehr sichtbar werden. Im romantischen Sinn natürlich. November soll spirituell sehr spannend werden, denn da bringt diese Neptun-Saturn-Konstellation eine seltene Verstärkung spiritueller Fähigkeiten. Also wir sind gespannt. Ich werde darauf achten und ihr hoffentlich auch. Ja, und das war's eigentlich von mir für diese Fischreise.
Vielen, vielen Dank wieder mal im Namen von mir und allen Zuhörerinnen. Danke für diese spannende Reise, die wieder auf so vielen Ebenen absolut Sinn macht. Und auch dieses Zusammenspiel aus Erzengel, Dämon und Sternzeichen macht sehr, sehr viel Sinn. Ich habe ja schon bei einigen Dingen, die du beschrieben hast, dich ja wiedererkannt. Bei einigen war nicht. Wie gesagt, in ein paar Dingen habe ich die wiedererkannt, aber das macht die eh, wie gesagt. Wie du auch gesagt hast, den Feature aus, dass er schwer in eine Schublade steckbar ist.
Interessant, weil es doch, finde ich, ganz anderes war als die, die wir bisher hatten.
Voll. Und so aus meiner Wahrnehmung, Fische, ich glaube, ist jetzt meine persönliche Meinung, Fische, so wie du sie beschrieben hast, haben es oft nicht leicht in der Welt, in der alles einer Regeln folgt, einem krassen Wirtschaftssystem folgt, Konventionen folgt. Und eigentlich viele Menschen eher darauf bedacht sind, irgendwie so rationale, statische Eckpfeiler aufzuschlagen, durch denen das Leben funktionieren muss. Und wenn man da jetzt jemand ist, der so offen ist und, also ich meine wirklich jetzt da so im übertragenen Sinne total offen ist, gern träumt, viele Visionen in sich hat, viel ausprobieren will, Höhen und Tiefen hat, schwer Grenzen setzen kann, dann ist es, glaube ich, oft schwer und herausfordernd. Und ich glaube, das ist so dieses Thema, will jetzt ja nicht zu dramatisch werden, aber das ist so dieses Thema Achtsamkeit, wenn man nicht so ist, dass man halt einfach darauf achten soll, wie man gegenüber ist und sich halt viel mehr auf die Person einlassen muss und einstellen muss und halt einfach auch sehen muss, dass manche Menschen vielleicht nicht keine Grenzen setzen können, dass das einfach nicht geht und dass da draußen Leute gibt, die das auch oft ausnutzen. Also das hast du, glaube ich, in der Beschreibung des Sternzeichens auch gesagt, dass die Schwierigkeit ja dann entsteht, wenn Fische an Menschen treffen, die das erkennen, dass es sich schwer tun, Grenzen zu setzen, aber genau das dann ausnutzen. Und deswegen an alle, die das machen da draußen, hört es auf der Stelle auf, Grenzen zu überschreiten und eben jene Menschen auszunutzen, die sich da halt ein bisschen schwerer tun und eh schon generell viel Mental Load mit sich herumtragen müssen. Und die lieben Fischer, hört es nicht auf zu träumen. Wir haben halt einige prominente Beispiele gehört, die diese Welt zu einem schöneren und besseren Platz gemacht haben durch ihre Visionen. Und da zähle ich dich auch dazu.
Oh, danke.
Also hört nicht auf zu träumen, hört nicht auf zu träumen und umgebt euch nur mit Menschen, die das schätzen und die Grenzen einhalten und die euch für das lieben, was ihr seid, nämlich buntschillernde und ewig herumflanierende Fische.
Oh, Tommy, ich sehe, die Fischenergie hat dich ja total ergriffen, das freut mich. Danke, das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst und da waren jetzt wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen dabei. Vielen, vielen Dank.
Hab lieb.
Ich dich auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Fische, die zuhören, wie der Tommy gesagt hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht aufhört zu träumen. Aber es ist wahrscheinlich auch wichtig, eben, dass man lernt, seine Grenzen zu setzen, dass man sich nicht in diesem Stadium 2 der Dunkelheit verliert. Wir haben auch ein Beispiel genannt, wo das passiert ist. Eben nicht nur für Fische, jeder kann sich in einer Sucht verlieren. Aber ich sag nur, wenn man dafür eher empfänglich ist, sollte man da vielleicht ganz besonders drauf achten.
Das Zauber war ich.
So ist es. Und da es ja heute so viel um mich gegangen ist, noch eine kurze Sache zum Abschluss in eigener Sache. Wie ihr da draußen vielleicht wisst, ich produziere ja nicht nur Okkult, sondern begleite ja auch andere Formate mit meiner Firma Xupiter Vision als Berater, Produzent und oder Host. Also wenn du oder jemanden oder ein Unternehmen kennst, wo meine Unterstützung hilfreich wäre, melde dich gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes. Und dafür bedanke ich mich schon mal und ich bedanke mich überhaupt fürs Zuhören. Folgt uns wie immer auf Instagram, schreibt uns gerne, wie ihr die Folge gefunden habt und ob ihr euch oder wen anderen darin wiedererkannt habt. Würde mich freuen. Und ich sag Tschüssi und Tommy hat schon die Chakrakerze in der Hand. Los geht's.